Hallo, Wiebke.
Hallo, Herr Nachbar.
Ja.
Peter, hi.
Ja, schön, dass du da bist.
Ja, gleichfalls. Wir, euer Fädels-Podcast aus dem Kölner Norden, Agnes trifft,
genau.
Hier gegenüber steht
Peter Otten, Pastoralfreund in St. Agnes.
Und hier steht Wiebke Ladwig. Und ja, wir sind, wie ihr in der letzten Folge auch gehört habt, Nachbarn. Mein Nachbar mir gegenüber, ich die Nachbarin von Peter, wir hier in der Nachbarschaft vom Agnesviertel. Und wir hatten beim letzten Mal, in der vorletzten Folge ging es um das Thema Nachbarschaft und zum einen haben wir uns wirklich gefreut über eure Rückmeldung zum Thema.
Genau.
Gerade auch die Ambivalenz kam doch offenbar und offenkundig recht gut rüber. Ich fand mich auch, habe ich auch geschrieben, irgendwie im Nachhinein auch irgendwie noch so ein bisschen quengelig, was einfach daran liegt, dass ich so mir an diesem Thema so ein bisschen die Zähne ausbeiße. Mhm. Im Guten wie im Schlechten. Und schön ist aber eben, diese Flöse, die hatte uns noch getwittert, die Susanne Schneider, ne, dass sie von ihrer feinen Straßengemeinschaft erzählt hat, die auch immer mal ein Nachbarschaftsfest machen. Jetzt leider durch Corona ist es im letzten Jahr ausgefallen und ich wünsche ihr sehr, dass es in diesem Jahr stattfinden kann. Und sie meinte halt auch, das wäre auch, hätte lange nicht stattgefunden, also gerade nach der Wende, ne, musste man erstmal wieder so aufeinander zugehen und jetzt findet es aber mittlerweile zum 12. Mal statt. Finde ich richtig toll. Susanne, danke, dass du uns das erzählt hast.
Ja, und du, Wiebke, warst auch auf einem Nachbarschaftsfest, beziehungsweise wolltest mit deiner Mutter, mit deiner Frau Mutter zum Nachbarschaftsfest in deine Heimat gehen und ich bin natürlich total gespannt wie ein Flitzeburgen. Wart ihr auf dem Nachbarschaftsfest?
Wir waren auf dem Nachbarschaftsfest im Sauerland, auf dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ich war wirklich erst ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, denn so ein Nachbarschaftsfest, ich fahre zwar oft ins Sauerland zu meiner Frau Mutter, aber viel von der Nachbarschaft bekomme ich nicht mit.
Mhm.
Und diesmal, wir sind hingegangen. Auch meine Frau Mutter war irgendwie skeptisch, denn sie war auch seit dem Tod meines Vaters und auch so nach dieser Corona-Isolation auch noch gar nicht wirklich wieder so unter Menschen. Und was soll ich sagen, wir hatten einen wirklich sehr vergnüglichen Abend miteinander, sind viel länger geblieben, als wir eigentlich wollten. Die eine Nachbarin, Freundin meiner Mutter, meine Nenntante Doris, die hat mich wirklich mit ihren 84 noch fast unter den Tisch getrunken.
Wahnsinn.
Ja, legt auch dann wirklich noch ein kässes Tänzchen da aufs Parkett. Also alle Achtung. Und ich habe Menschen wieder gesehen, die ich seit bestimmt 30 Jahren nicht gesehen habe. Ne? Und wir waren dann doch irgendwie alle auch ziemlich neugierig aufeinander. Das war ganz schön, muss ich sagen.
Was gab es denn an Attraktionen? Gab es ein Karussell oder ein
Nee, so groß war es gar nicht. Das fand einfach in der Scheune einer unserer ehemaligen Bauern statt. Mhm. Schön geschmückt. Für die älteren Herrschaften standen dann eben dann auch ne, die Gartenstühle mit Lehne und richtig Polstern. Für den Rest standen dann die Bierbänke und die Biertische da. Und es gab einen großen Feuerwehrwagen, auf dem die Kinder einmal so durchs Dorf gefahren wurden.
Ah, super.
Es gab eine Kinderolympiade und es waren am Ende, ich meine, in dem Dorf leben ungefähr 120 Menschen, aber es waren so zwischen 80 und 100 da. Also
toll.
Das war schon klasse.
Und worüber wird gesprochen? Also haben alle zu dir gesagt, Mensch Wiebke, was bist du groß geworden oder was machst du? Also was sind die Themen am Nachbarschaftsfest?
Also eigentlich wir haben uns eigentlich kaum alle mehr so richtig wiedererkannt.
Ah, okay.
Ne? Also es ist schon so, dass meine drei älteren Geschwister doch da präsenter sind und auch immer waren. Denn ich bin ja damals aus dem Sauerland ins Oberbergische zur Schule gefahren.
Ja.
Ne? Die wir ja auch beide zur selben Zeit, aber ohne voneinander zu wissen, besucht haben. Und deswegen war ich sowieso nie wirklich so richtig mehr Teil dann dieser Dorfgemeinschaft, so nach der Grundschulzeit.
Mhm.
Und deshalb standen wir irgendwie so ein bisschen ratlos voneinander. Meine Mutter wurde dann immer gefragt, wen hast du denn dabei? Wer ist das denn? Und jetzt erzähl doch mal. Und meine Mutter war natürlich total stolz, dass sie dann auch nochmal so ihr viertes Kind präsentieren konnte.
Ja.
Ja, und dann, worum ging's? Tja, um das Leben an sich, um Alltag, wer was macht. Aber es ist inzwischen doch etwas entspannter geworden. Ich weiß, dass es im Sauerland auch lange Zeit so war, dass es immer sehr wichtig war, verheiratet zu sein und das Haus gebaut zu haben und die Kinder. Und ich weiß aber auch, dass es dann weiterging mit verliebt, verlobt, verheiratet, Kinder, geschieden, ausgezogen, neu verliebt, verlobt, verheiratet, Kind, geschieden und so weiter. Ne? Ja. Also die wissen sich da schon zu beschäftigen.
Sehr gut.
Und es ist aber ein bisschen ruhiger oder auch entspannter geworden im Miteinander. Das merke ich doch durchaus. Also es war einfach sehr nett. Besonders schön war das Gespräch mit Klaus. Nee, obwohl ich habe fast nur mit Kläusen gesprochen, weil es gab unheimlich viele Kläuse an dem Abend.
Das ist, glaube ich, ein sehr weit verbreiteter Name in unserer Generation, oder?
Ja, ging durch alle Generationen. Mhm. Also auch die Kläuse waren alle so zwischen 40 und 80.
Okay.
Über 80. Der eine Klaus am Tisch, der war schon 87. Der andere Klaus, mit dem ich mich sehr gut unterhalten habe, das ist der Bauer bei uns im Ort, der auch immer noch recht viele Kühe hat, inzwischen im Nebenerwerb. Und er hatte lange Zeit Charolais und hat jetzt die Limousin-Rinder, die es auch so in der Auvergne gibt. Ganz dunkelrote, schöne Rinder. Und dann haben wir einfach ganz viel über Landwirtschaft gesprochen. Das war ganz schön. Er freute sich auch total, dass sich dafür mal jemand interessierte. Und ich mochte ihn sowieso schon immer sehr gerne. Der hatte mich früher als Kind schon immer mal auf dem Trecker mitgenommen.
Mhm.
Und ganz, ganz früh, als ich wirklich noch sehr klein war, hing ich auch ständig bei denen im Stall rum und wuselte zwischen den Kühen hin und her. Und er geht immer so nett mit seinen Tieren um.
Ja.
Und man merkt richtig, dass er so ein gutes Gespür eigentlich dafür hat, wie man mit Land und Boden und Tieren umgeht. Also einfach ein feiner Mensch. Das hatte mich dann sehr gefreut, dass wir uns da mal ein bisschen ausführlicher unterhalten konnten.
Cool. Und dann wurde gegrillt und dann wurde ein Fass angeschlagen. Später wurde der selbst aufgesetzte Johannisbeer-Kräuter-Likör ausgeschenkt.
Ja, nicht ganz. Also es wurde gegrillt, ohne Frage. Es gab aber Flaschenbier, ne?
Okay.
Corona geschuldet auch. Es gab auch wirklich ein sehr gutes Verfahren, ne? Also Impfausweise wurden überprüft und alles, ne? Also alle waren wirklich sehr besorgt darum, denn da im Sauerland gehen die Zahlen auch ziemlich durch die Decke. Und später kamen auch schon die Schnäpse auf den Tisch. Ich muss sagen, da habe ich mich verabschiedet, denn das ist auch irgendwann mal ziemlich schief gegangen da. Ne?
Ja.
Also die trinken auch dann teilweise, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. So ist das in unserer Nachbarschaft.
Die
da
wissen
Sauerland.
Sich zu beschäftigen, hast du es ja gerade gesagt. Ja.
Ja, genau. Und ja, das war einfach wirklich sehr nett. Ich muss sagen, das war eine gute Entscheidung, zu einem Nachbarschaftsfest zu gehen. Und es war auch wirklich sehr nett, meine Mutter und die älteren Herrschaften, mit denen ich dann eben am Tisch saß und wo ich immer guckte, dass sie auch mit Getränken versorgt waren und mit Essen. Wir hatten wirklich einen sehr, sehr netten Abend und haben uns alle sehr aneinander erfreut. Das war schön.
Und wird es ein neues Nachbarschaftsfest geben? Also wie läuft das dann? Holt man Kalender raus und macht direkt Termine oder?
Nee, das legt dann die Orga fest. Also es gibt so einen festen Kern, ne, die sich immer darum kümmern. Es gab ja lange Zeit einen Wasserverband, denn das Dorf hat eine eigene Quelle. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu dem Thema, ne, mit dem wir uns heute beschäftigen. Es hatte gemeinsam eine Quelle, dann gab es eben diesen Verein, diesen Wasserverband und von dem Wasserverband gab es jedes Jahr ein Wasserfest.
Ja.
Das wurde dann eben von dem Wasserverband organisiert und alle haben mitgeholfen. Ich erinnere mich auch wirklich, sobald man laufen konnte, half man schon mit und hat Biergläser eingesammelt. Und da habe ich mal die ersten 5 Mark meines Lebens auch mal verdient bei diesem Fest. Es wurde gemeinsam geschmückt, es wurden Stullen geschmiert, gegrillt natürlich, gezapft. Und das war etwas, was so die Dorfgemeinschaft zusammen ausgerichtet hat und auch für sich.
Mhm.
Es kamen schon auch Gäste von anderen Orten, Leute blieben auch stehen, ne? Die sahen, da war was los, die Scheune war wirklich immer gerappelt voll. Irgendwann gab es das nicht mehr, denn ich meine, so eine Dorfgemeinschaft verändert sich dann eben auch, ne? Neue ziehen zu, das war eben auch interessant jetzt bei dem Nachbarschaftsfest, weil das Dorf hat echt enormen Zuwachs bekommen. Es wurden Häuser gebaut und Menschen sind gestorben, Menschen sind weggezogen. Und insofern findet da gerade eine ziemliche Erneuerung statt. Irgendwann fand das Wasserfest nicht mehr statt, erst alle 2 Jahre, dann nicht mehr, weil auch sich die Pendelbewegungen verändert haben. Ne? Die Leute steigen wirklich morgens ins Auto, fahren 1-2 Stunden irgendwo nach Köln, Dortmund, Siegen, wohin auch immer. und komme dann abends spät zurück. Das heißt, da findet einfach kein Dorfleben statt,
ja, klar,
in dem Sinne. Und dann gehen eben auch so Nachbarschaftsfeste flöten. Und vor ein paar Jahren fing das aber dann wieder an. Also die ja merkten, es fehlt uns. Wir brauchen einmal im Jahr diese Gelegenheit, um uns miteinander auszutauschen, um miteinander zu feiern, um uns zu sehen, um was zu besprechen, um uns zu streiten, um miteinander zu lachen.
Toll.
Und deswegen gibt es jetzt wieder dieses Nachbarschaftsfest. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das im nächsten Jahr auch wieder geben wird.
Sehr gut.
Ja. Aber die Quelle.
Genau.
Denn das war ja das, was ich hier beim letzten Mal schon angekündigt hatte. Wir müssen unbedingt über die Allmende sprechen.
Genau, Allmende. Ein Begriff, der nicht jeden Tag, glaube ich, allen Menschen über Lippen kommt. Allmende. Ich habe mal nachgeschlagen, das hat irgendwas mit Allgemeinheit zu tun. Allgemeinheit, sagt man ja im Bergischen. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist denn das?
Ja, also es hat ursprünglich, beschreibt es so, gemeinschaftlich genutzte oder gemeinsame Nutzung durch eine Dorfgemeinschaft, durch eine Gemeinschaft von Weiden und Äckern, Wäldern, Mooren, auch früher natürlich, oder der berühmte Löschteich im Dorf, Marktplätze auch oder sonstige Plätze oder eben auch Wege, die allen gehören.
Mhm.
Und es war einfach klar, die Allmende gehört, also gehört nicht im eigentlichen Sinne dieser Dorfgemeinschaft, aber das Gewohnheitsrecht regelt eben, dass es eben gemeinschaftlich genutzt wird. Es gibt aber nur von dieser Dorfgemeinschaft, nur von dieser Gemeinschaft, und es gibt auch klare Regeln, in welchem Rahmen jeder die aus dieser Gemeinschaft dieses Gemeingut nutzen kann.
Mhm.
Und oft war es eben so, das ist etwas, was ich eigentlich, ich habe es jetzt so gehört oder gelesen, dass sich das vor allem so im Mittelalter geformt hatte, dass der Grund und Boden gehörte eigentlich dann eben, was weiß ich, den Lehnsherren, Adel oder Klerus. Genutzt wurde es dann aber eben von der Dorfgemeinschaft. Und das finde ich wirklich hochinteressant. Also da steckt so viel mehr drin. Ich bin darauf gestoßen, als ich mich so ein bisschen mit Nachbarschaft beschäftigt hatte. So, was erzählt mir denn das Internet darüber? Und dann kam ich auf diese Allmende. Ist eben, ne, Allmende, so dieses All, ne, alle und meine, ne, also dieses etwas, was so vom Eigentum abgekoppelt ist. Also kein Privatbesitz, sondern ein Gemeinschaftsbesitz sozusagen.
Aber ich stelle mir so vor, dass es doch da auch irgendwie Regeln gegeben haben muss oder so, also …
Ja, die gab es auch.
Ja.
Also die gab es und die gibt es auch immer noch. Also es gibt immer noch Allmenden. Es gibt etwa in den Alpenländern so Alpgenossenschaften, die, wo die Menschen sich Wiesen, gerade auch so in höher gelegenen Regionen, teilen und die abwechselnd heuen oder eben auch nutzen für ihr Vieh.
Abwechselnd heuen heißt dann, da gibt es 10 Familien und jede Familie ist in einem Jahr mal dran, oder?
Ja, also wie das genau, es gibt, verlinke ich auch in den Shownotes, eine sehr, sehr schöne Georeportage bei Arte, wo es, wo man sieht, wie die das machen, die Bauern im Schweizer Kanton Uri.
Mhm.
Also die, man muss es schon unter sich regeln, natürlich. Mhm. Ja, also es gibt nicht die eine Regel für alle Allmenden, sondern die Gemeinschaft stellt Regeln auf, an die sich alle halten müssen.
Mhm.
Und das wird eben dann auch durch die Gemeinschaft nachgehalten. Muss es, weil ansonsten funktioniert es nicht.
Mhm.
Und das ist auch so etwas, was, wenn man sich mal so nach Allmende erkundigt, was dann eben auch oft kommt, ne, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Es hat lange funktioniert. Man muss sagen, es ist ja wie ein Vertrag, den man miteinander schließt. Den Vertrag gekündigt haben irgendwann die Adel und Klerus. Es gab nur so den sogenannten feudalistischen Gesellschaftsvertrag, ne, dass irgendwie klar war, dass die Dorfgemeinschaft Flächen nutzen durfte und Adel und Klerus da nichts zu sagen hatten, auch wenn es ihnen eigentlich gehörte. Die fingen aber irgendwann an, diese Flächen für sich selber einzufordern und wollten eben, dass dann die Dorfgemeinschaft für sie arbeiteten,
okay,
und nicht mehr für sich selbst.
Mhm.
Und dann ist das Ganze gekippt. Und das Interessante ist, die haben die Solidarität aufgekündigt. Und das Interessante ist einfach, dass das in Deutschland die Grund für den Bauernkrieg war im Anfang des 16. Jahrhunderts. Und als ich das so gelesen habe, war ich echt völlig fasziniert, denn ich habe mich immer wieder gefragt, Bauernkriege kennt man ja, ne? War ja auch wirklich so ein europaweites Phänomen.
Mhm.
Und es hängt damit zusammen, dass also einseitig sozusagen dieser solidarische Gesellschaftsvertrag aufgekündigt wurde. Und das finde ich hochfaszinierend.
Ja.
Wirklich, und vor allem, weil ja die Bauern fast gewonnen hätten. Mhm. Ich frage mich immer, was passiert wäre, wenn das dazu gekommen würde. Und es gab eben auch sozusagen diese 12 Artikel von Memmingen, die aufgestellt wurden, wo Forderungen aufgestellt werden, die auch als frühe Formulierung von den Menschenrechten galten. Also dass Menschen erkannt haben, dass sie Rechte haben in dem Moment, als ihnen eigentlich diese als selbstverständlich erachteten Rechte aufgekündigt worden waren von der anderen Seite.
Mhm.
Das ist so etwas, was mich eigentlich fast wieder mit Hoffnung erfüllt, selbst wenn es für den Bauern echt schlecht ausgegangen ist, ne? Also es gab in vielen Ländern Europas dann die Bauernkriege, gab eine unglaubliche Zerstörungswelle. Ne? Die Wut hat sich auch dann auf die Burgen gerichtet. Es sind in Deutschland fast 1000 Burgen und Klöster ganz oder teilweise zerstört worden in der Zeit. Ja, und die Bauern sind ja letztlich unterlegen. Und dadurch hat sich dieses feudale System ja, ja bis in die Perversion weiterentwickelt, eigentlich dann bis in den Absolutismus. Ne?
Ja,
und dann ist es ja wiederum gekippt. Dann ist das Bürgertum wiederum erstarkt. Ne? Es gab die Aufklärung. Und das sind so Wellenbewegungen, die ich wirklich faszinierend finde. Und ich frage mich, was sagt uns das eigentlich so über unsere jetzige Zeit, wo einfach klar ist, auch jetzt zerbersten eigentlich wieder Systeme. Was ist Allmende jetzt?
Mhm.
Und wenn wir uns so angucken Weltmeere ist eigentlich eine Allmende. Alle nutzen sie zusammen. Es gibt irgendwie Vereinbarungen und immer wieder halten sich Leute nicht dran. Das Klima, nebenbei sind auch Luft, Wasser, Boden, ist eine Allmende. Das heißt, die Weltgemeinschaft müsste eigentlich miteinander einen Vertrag schließen, ne? Im Rahmen meinetwegen eben dieser Klimagemeinschaft, die es ja grundsätzlich gibt, müsste sich nur halt dran halten. Um diese Allmende sinnvoll zu nutzen. Das Problem ist einfach, und das nennt sich irgendwie die Tragik der Allmende, ich doziere jetzt so ein bisschen, aber ich finde das wirklich einfach so total interessant.
Es ist wahnsinnig interessant, ja, hier zuzuhören.
Dass es halt immer wieder auch so eine Übernutzung gibt. Ne? Dass wenige versuchen, sich auf Kosten der Allgemeinheit zu bereichern oder einen Vorteil zu verschaffen. Und sie nutzen dann eben dieses Gemeingut stärker, als für das Gemeingut gut ist.
Mhm.
Und wenn wir uns mal überlegen, warum kippt eigentlich gerade das Klima, warum stehen wir irgendwie vor so vielen Katastrophen, dann liegt es einfach eben auch daran, dass wenige, unter anderem natürlich auch wir hier in Westeuropa, diese Allmende, dieses Gemeingut stärker genutzt haben, als allen gut tut.
Hm.
Und die Kosten dieses Verlusts an Gemeingut werden eben auf die Gemeinschaft übertragen. Die Folgen baden alle aus.
Ja.
Und das ist einfach so etwas, da konnte ich gar nicht mehr aufhören, irgendwie zu lesen. Also in den Shownotes findet ihr auch so einige Artikel verlinkt. Ersetzt natürlich nicht kein Studium oder wie auch immer, ne? Aber man stößt einfach auf Dinge, wo ich denke, okay, da ist einfach total viel drin, was, finde ich, auch sich jetzt nutzen lässt. Und man merkt ja, wenn man hier aus der Agneskirche rausgeht, befinden wir uns ja im Grunde fast
auf
in einer Allmende.
Ja, wird ja gerade groß diskutiert.
Ja.
Wir sprechen über den Neusser Platz, / Röckerathplatz, also den großen Platz vor der Agneskirche. Und es gibt einen Vorschlag von Bündnis 90 Die Grünen, diesen Platz zu vergrößern, Verkehrs zu beruhigen, also den Durchgangsverkehr stillzulegen und auch eben zu begrünen und Beete anzulegen, Hochbeete anzulegen und so. Ja, interessante Gedanken.
Ja, es ist eigentlich eine Utopie, ne? Denn ob das wirklich durchgesetzt wird oder ob es überhaupt durchsetzbar ist, das wage ich auch zu bezweifeln. Es gibt natürlich auch viel Widerstand. Es gibt auch deutlich verständliche Argumente dagegen. Ne? Der Verkehr muss ja trotzdem irgendwie fließen. Das heißt, es müsste auch der gesamte Verkehr in Köln mit einbezogen werden, ne? Damit nicht irgendwie ein paar wiederum darunter leiden, dass hier der Platz verkehrsberuhigt wird. Dann gibt es natürlich die große Sorge und auch das hängt eben mit dieser Nutzung von gemeinschaftlich genutztem Raum, von auch Gemeingut zusammen. Wie geht man damit um? Die Sorge ist ja, haben vielleicht auch Menschen außerhalb von Köln schon mal gehört, hier der Brüsseler Platz in Köln, ne, der einfach auch so eine Partymeile geworden ist.
Ja.
Als sich so das öffentliche Leben herausverlagert hat und es üblicher wurde, dass man nicht in einen Club oder eine Kneipe ging, sondern sein Bier irgendwie draußen trank, da wurde irgendwie so der Brüsseler Platz zu so einem Treffpunkt. Und wie das halt so ist, wenn Gruppen zu groß werden. Und darauf stößt man eben auch, wenn man sich so mit einem Ende beschäftigt. Wenn Gruppen zu groß werden, dann fällt die soziale Kontrolle weg. Ne, die Angst so vor Bestrafung, also auch sozialer Bestrafung in Form von Ausgrenzung oder angefeindet werden. Und das Ganze gerät dann leicht außer Kontrolle. Da ist es so, ne, zu Lasten auch wirklich all der Menschen, die da leben und arbeiten. Und die Sorge gibt es eben natürlich hier auch. Also, dass es zu groß wird, dass einfach Menschen hier hinkommen, die sich nicht verantwortlich fühlen für eine bestimmte Form der gemeinschaftlichen Nutzung. Mhm. Es braucht also klare Regeln.
Genau. Ja. Genau, das ist halt auch das sind genau meine Bedenken. Dass ich finde, wenn wir so etwas hier bekommen, diese Veränderungen, dann brauchen wir ein Regelwerk und es muss klar sein, wie lauten die Vereinbarungen und wer fühlt sich verantwortlich, wie wird es auch durchgesetzt und sanktioniert. Ja. Sehe ich auch so. Es gibt ja viele, viele Versuche, glaube ich. Das ist jetzt klar geworden, in dem, was du erzählst, diesen Gedanken wiederzubeleben. Ich muss jetzt an ein Wohnneubaugebiet denken in Nippes. Wo ich Menschen kenne, die da in einer Genossenschaft Anteile erworben haben und da eben auch wohnen, in so einer Wohnanlage, sage ich mal, die jetzt noch relativ neu gebaut worden ist, die es noch nicht so lange gibt. Und die haben zum Beispiel so Gemeinschaftsräume, die halt Menschen gemeinsam nutzen. Also zum Beispiel, wenn sie mal eine große Feierlichkeit haben oder sie haben, was ich total super finde, eine Werkstatt eingerichtet. Also wenn du dein Fahrrad reparieren willst oder so, oder wenn du mal was schreinern, schrauben oder leimen willst, dann kannst du runtergehen in diese Werkstatt und kannst diese Werkstatt benutzen. Und alle, die, so habe ich das zumindest verstanden, alle haben da auch Sachen beigetragen, haben Werkzeug angeschafft oder ihr eigenes Werkzeug da zur Verfügung gestellt und so. Das finde ich total großartig. Und wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, also wenn ihr zum Beispiel selber in so einer Wohnanlage wohnt, selber einen Gemeinschaftsraum nutzt oder so eine Werkstatt, dann würde uns, glaube ich, sehr interessieren, was macht ihr da für Erfahrungen? Also funktioniert das und wenn ja, wie? Oder funktioniert das nicht? Und woran hakt es? Und genau, und wenn ihr das uns mal erzählen wollt, dann tut das und das erzählen wir ganz am Ende, wie ihr das machen könnt. Also, was ich aber eigentlich sagen wollte, es gibt viele Versuche, das wieder zu beleben und ich finde das ehrlich gesagt auch total sinnvoll. Ja.
Ja, ist es absolut. Also ich muss da auch sofort an öffentliche Bibliotheken denken, Stadtbüchereien, denn auch da gibt es das mehr und mehr, dass man eben auch Dinge ausleihen kann, ne? Wie eine Bohrmaschine, eine Nähmaschine oder ein Stativ oder weiß der Himmel was. Also etwas, was man nicht ständig braucht. Oder auch ein Lastenrad. Ne? Die Lastenräder waren ja jetzt groß in der Diskussion. Gibt es auch erste Kommunen oder auch eben Stadtbüchereien, die Lastenräder verleihen. Gemeinschaftlich genutzt ist gut. Und das ist ja auch sehr sinnvoll. Ich meine, wenn wir darüber sprechen, wie können wir Ressourcen sparen, da muss ja nicht jeder eine Bohrmaschine für die dreimal, die man die vielleicht benutzt, im Keller haben.
Ja, genau.
Oder auch eine Nähmaschine, ne, für die paar Male, wenn man nicht gerade exzessiv näht, für die paar Male, wo man vielleicht etwas repariert oder sich was näht.
Auf dem Land hat das ja früher funktioniert, ne?
Ja.
Also die Genossenschaftsidee war ja, da, wo wir wohnen, die Reifeisen-Idee zum Beispiel, also dass Bauern sich zusammentun. Ja. Reifeisenmärkte sind ja so entstanden, ja, dass die Bauern ihre Erzeugnisse zusammen vermarktet haben und dass sie eben da auch gemeinschaftlich Maschinen nutzen konnten. Also wo einer sich eine Maschine nicht leisten konnte, wo er auch gemerkt hat, dann lass uns die doch zusammen nutzen. Also auf dem Land hat das immer schon funktioniert, bei uns zu Hause zum Beispiel auch. Ein gemeinschaftlich genutztes Eigentum war die Gartenfräse. Für die, die nicht wissen, was das ist so eine Art Ja, also ein Gerät mit einem Motor und da sind so Zähne unten dran, die drehen sich und damit kann man den Boden auflockern. Das macht ziemlich viel Krach und stinkt und dann hat das so wie so ein Fahrradlenker, so ein Lenker hinten dran mit einer Bremse und mit so einem anderen Griff, da drückst du drauf und dann fährt die los. Und das war bei uns ein wichtiges Gerät, weil jeder hatte einen Gemüsegarten und da haben meine Eltern schon mit unseren Nachbarn und mit meinem Onkel überlegt, was ein Quatsch, klar, lass uns doch zusammen eine Fräse kaufen und lass uns die gemeinsam nutzen. Und das hat bei uns jahrelang tadellos funktioniert und wenn sie kaputt war, dann wurde sie repariert und durch drei geteilt. Also es war eine Mini-Allmende.
Ja, ich finde das wahnsinnig einleuchtend, muss ich sagen. Vielleicht bin ich ein zu wenig kapitalistischer Mensch, denn ich meine, im Kapitalismus ist es ja eher so gekommen, das ist ja auf dem Land jetzt auch so, dass es Lohnunternehmer gibt, die Maschinen verleihen und ihre Arbeitskraft, die sich dann eben die einzelnen Landwirte und Landwirtinnen nicht leisten können, weil die ja immer größer und teurer werden und insofern fast unerschwinglich eben auch für kleinere Betriebe oder überhaupt für Betriebe. Und deswegen gibt es dann eben die Lohnunternehmer.
Ja.
Und das hat ja dann eben mit dem genossenschaftlichen Gedanken nicht mehr viel zu tun.
Richtig, ja.
Übrigens ja gar nicht so weit von uns entfernt, dass der Herr Raiffeisen hier geboren wurde. Neulich war ich im Westerwald und ich fuhr auf der Raiffeisenstraße.
Hatte der nicht auch Geburtstag oder irgendwie wurde der, also irgendwas war doch da.
Kann gut sein.
Ja.
Auf jeden Fall.
Wurde neulich nochmal groß gefeiert. Ja.
Ja. Ja, großartiger Gedanke, finde ich. Also Genossenschaften gibt es ja nach wie vor. Es gibt eben jetzt auch viele Wohnbaugenossenschaften, ne? Also die sich zusammenschließen.
Gott sei Dank, ja.
Ja. Auch alles sehr sinnvoll, denke ich. Aber es braucht klare Regeln und es braucht natürlich in gewisser Weise auch von jedem den Willen und die Fähigkeit, diese Regeln auch zu befolgen. Hm. Und ich glaube einfach, dass, und da, das laste ich auch, ne, jetzt lasse ich hier diese Salonkommunistin raushängen, aber das laste ich durchaus dem Kapitalismus oder diesem neoliberalen Kapitalismus an. Kapitalismus per se ist, wenn man sich damit beschäftigt, ja nicht grundsätzlich verwerflich. Ne, wie er sich entwickelt teilweise, also in diesen neoliberalen, ne, jeder ist seines Glückes Schmied in die Richtung, da wird er dann einfach schädlich. Und das ist ja so etwas, wie kam ich jetzt auf den Gedanken? Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist echt ganz blöd. Worauf wollte ich denn eigentlich hinaus?
Kommt wieder.
Kommt wieder. Auf jeden Fall, dass das Privatbesitz wichtiger wurde und Gemeinschaftsbesitz eigentlich eher verächtlich betrachtet wurde oder eben auch als etwas, ich erinnere mich an viele Diskussionen hier, ne, die Leute, die ihren Müll hier überliegen lassen oder die Leute, die ihre Hunde überall hinkacken lassen, dass sie meinen, ja, ich zahle ja Hundesteuer, ich zahle Steuern in die Stadt, dann müssen die das wegmachen. Mhm. Also, dass es so einen Dienstleistungsgedanken gibt und dass man sich nicht mehr als Teil einer Gemeinschaft empfindet. Ah, genau, da dachte ich immer daran, wenn jetzt so Eigenverantwortung gefragt wird. Nein, es braucht klare Regeln für alle. Also die Eigenverantwortung ist gut und schön, aber in dem Moment, wo sich die Politik rauszieht aus dem Festlegen von Gemeinschaftsregeln, für die sie gewählt worden sind, und dann sagen, nö, machen wir nicht. Das muss jeder selber wissen, was er so da macht. Wir können hier ne, was sagen, aber letztlich ist es jedem selber überlassen, ob er sich daran hält oder nicht. Es wird, gibt halt die Eigenverantwortung. Dann funktioniert Gemeinschaft einfach nicht mehr, weil es keine verbindlichen Regeln für alle gibt.
Ja.
Und es braucht diese Regeln, damit diese Gemeinschaft funktionieren kann, damit einfach ein Einverständnis da ist, dass irgendwie klar ist, daran müssen wir uns halten. Nur so funktioniert ja ein Staatswesen.
Aber ist bei einer Allmende nicht auch so, wenn ich an diese kleinen Versuche von uns zu Hause denke, dass es ja sowas gab wie so eine echte Teilhaberschaft. Also verstehst du, du hast ja Anteile an etwas. Das heißt, du hast ja auch einen Vorteil davon. Also du besitzt ja quasi etwas, faktisch sogar, ja. Und ich finde halt bei diesen Versuchen hier, wo zum Beispiel hier die öffentlichen Plätze, die zugemüllt werden oder so, da ist das ja vielleicht zu abstrakt, also ist das vielleicht nicht, also für mich ist das total eingängig. Also müsste man nicht belehren, aber liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass das nicht eingängig oder einsichtig genug ist? Also das ist einfach, also verstehst du, ich weiß nicht gerade nicht, ob ich mich verständlich ausdrücke, aber
Ja, ich weiß es nicht. Also, dass einem irgendwie nicht einleuchtet, warum es irgendwie für alle besser ist, wenn, wenn die Stadt nicht nach gegrillter Hundekacke riecht oder dass überall Müll rumliegt, erschließt sich mir einfach gar nicht so richtig. Aber es stimmt schon. Also irgendwie scheint das Gefühl dafür
also zum oftmals Beispiel,
zu fehlen.
Ich muss mal ein Beispiel deutlich machen. Wir haben ja hier um die Kirche rum versucht mit diesem NABU.
Ja.
Wo der Michael Lagermann hier, wo wir Pläne gemacht haben, welche Pflanzen müssen neben welchen Pflanzen stehen, damit die sich gegenseitig nützen, und dann kommen die wilden Bienen und so weiter und so weiter. Das war ja ein unglaublicher Gehirnschmalz, der da reingesteckt wurde.
Ja, also für die, die es nicht gehört haben, das war in der Pflanzenfolge, glaube ich.
Ja.
Na, es gab einen Versuch, hier die grüne Umlage um die Agneskirche herum aufzuwerten.
Genau. Und das ist ja gescheitert, also der NABU ist jetzt raus, der Vertrag mit der Stadt ist erstmal gekündigt und mit der Pfarrgemeinde. Wir versuchen aber, wir machen jetzt einen neuen Versuch, so, da kann ich gleich noch was zu erzählen. Aber ich glaube, ein Problem war auch das Kommunikationsproblem. Ich habe immer gesagt, Michael, da müssen Schilder hin. Du musst erklären, was hier passiert. So. Und ich habe halt immer das Gefühl gehabt, dass der eine mal denkt, aber das ist doch total einsichtig. Warum muss ich das denn erklären? Warum, das ist doch, hier wächst was, was Schönes, hier fliegen Bienen und Wespen rum und so, das ist alles total sinnvoll und schön. Und trotzdem laufen die da durch. Und dann habe ich gesagt, und dann denke ich immer, habe ich immer gesagt, ihr redet aneinander vorbei. Es gibt Menschen, die haben da kein Auge für. Es gibt Menschen, denen sind Wespen egal. Es gibt Menschen, die verstehen nicht, was hier passiert. Und das meine ich, glaube ich, so ein bisschen, ne? Dass die Interessen und die Wahrnehmungen der Menschen im öffentlichen Raum so divergieren, dass es ja auch oft anstrengend ist und manchmal vielleicht gar nicht möglich, so ohne weiteres, ohne es zu übersetzen, dass du rausfindest, was ist eigentlich jetzt hier der allgemeine Nutzen? Ja, weil auch die Interessen der Menschen ja mega unterschiedlich sind. Der eine sagt vielleicht, es ist für die Allgemeinheit von Nutzen, wenn hier Musik ist, weil dann können wir alle grooven und dann ist alles irgendwie eine nette Stimmung in der Abendsonne. Jemand, der hier sein Homeoffice hat und der irgendwie mit seinen Projekten durchkommen muss, der denkt vielleicht, das ist aber genau das Gegenteil von dem, was hier sein darf. Also so. Das heißt, das macht, glaube ich, die Sachen sehr, sehr, also je öffentlicher der Raum ist und je größer sozusagen die potenziellen Teilnehmenden sind, die sich am öffentlichen Raum aufhalten, desto komplizierter wird es auch, glaube ich.
Ja, also miteinander sprechen könnte schon helfen, aber auch da braucht es eine Kultur für, dafür ja. Braucht es auch Regeln.
Ja, klar.
Weil sonst passiert es halt so, und ich meine, zurzeit haben wir ja eine sehr, schon auf Facebook geprägte Diskussionskultur, ne? Jeder haut da seine
jeder
felsenfeste, jeder hat Recht und haut irgendwie so eine felsenfeste, in Anführungszeichen, Meinung rein, von der man auf keinen Fall auch weg will, weil keiner will sein Gesicht verlieren, und zack, schon eskaliert es und man beleidigt sich und es wird alles ganz furchtbar, anstatt auch wirklich so in den Austausch zu gehen, ne, und auch vielleicht erstmal etwas wohlwollend miteinander zu sprechen. Das funktioniert halt irgendwie nicht so richtig. Es braucht eigentlich auch so eine Art Agora, ne? Also etwas, einen Platz, einen Ort, wo man eben auch miteinander ins Gespräch kommt. Auch das ist ja so etwas, was hier in Köln häufig versucht wird.
Ja.
Ne? So Köln spricht, also dass so Gelegenheiten geschaffen werden oder wo auch die Bürgerinitiativen einladen, ne? Zum Austausch, dass man miteinander sich an der Kneipe trifft und miteinander ins Gespräch kommt. Mhm. Es braucht ja eben auch so diese Festivitäten, wie das Nachbarschaftsfest, ne, im Dorf, im Sauerland. Auch das sind Gelegenheiten, wo man etwas miteinander aushandelt.
Und es gibt ja auch im Agnesviertel wunderbare Beispiele, wo es funktioniert. Also zumindest, wenn man es von außen betrachtet, ich selber bin jetzt auch nicht in allem so tief drin, aber zum Mama-Ebert-Platz, da scheint das ja wirklich gut zu funktionieren. Oder nehmen wir das Bürgerzentrum.
Ja.
Also das ist ja nun wirklich also ein in Stein gebautes Allmende-System. Und das ist schon sehr, sehr faszinierend, wie da die allerunterschiedlichsten Gruppen miteinander in diesem Haus und diesem Raum und auf diesem Hof miteinander auskommen.
Ja, und da gibt es eben auch gemeinschaftlich genutzte Räume. Da gibt es die Fahrradwerkstatt, da gibt es eben ein lebendiges Bürgerzentrum, ja. Ausstellung, bei dem man sich trifft oder wie auch immer. Also es ist dadurch, dass es hier in, das ist hier die alte Feuerwache, das ist halt auch ein geschützter Hof, wo man sich treffen kann. Mhm. Gibt es natürlich auch einen kleinen Biergarten und eine Gastronomie, wo man zu pfleglichen Preisen hin kann. Und das ist einfach sehr wichtig. Das sind die Orte, wo man so seine Nachbarschaft trifft.
Ja.
Oder eben aber auch hier, der Neusser Platz vom Bütchen, ne? Da sitzen ja eben auch immer viele Leute. Für die einen finden es schöner, die anderen weniger schön. Ne? Es ist halt auch damit das Problem, Müll, ohne Frage. Damit aber auch der Ebertplatz, ohne Frage. Also diese Bürgerinitiative, die sich da gebildet hat, man muss aber auch sagen, die funktioniert aber deshalb auch so gut, weil es da eben so ein, zwei, drei Leute gibt, die das Ganze auch in der Hand haben und dafür sorgen, dass eben auch Regeln und Rituale eingehalten werden. Also Rituale in Form von regelmäßigen Treffen, regelmäßigem Austausch. Es ist klar, worum geht es uns hier? Mhm. Kommunikation, wie du es eben auch sagst.
Ja.
Und es gibt ja hier schon, ich meine, auch hier unser öffentlicher Bücherschrank. Ne? Ich bin ja auch eine der Patentanten. Funktioniert sehr gut, weil wir aber auch wirklich immer wieder die Regeln auch kommunizieren, mit den Leuten sprechen und es auch sehr nachhalten. Das heißt, da fliegt nicht alles durcheinander, sondern es ist eigentlich immer alles schön aufgeräumt und nett. Und man merkt auch wirklich, dass die Menschen es zu schätzen wissen, auch selber aufräumen und es mit in Ordnung halten, weil sie merken, dass es jemandem wichtig ist, dass das mit Liebe und nett gemacht ist.
Ja, und es ist ja inzwischen also, sagen wir mal, ein Ankerpunkt hier. Also es ist ja ein richtiger Kristallisationspunkt geworden, der Bücherschrank.
Ja.
Also es ist ja dauernd, stehen Menschen da, schauen sich die Auslage an, blättern durch diese Bücher und so. Also es ist wirklich eine wichtige Institution geworden.
Ja, verrückt, innerhalb von kurzer Zeit. Kürzlich hatten wir auch so ein kleines Lesefestival da am öffentlichen Bücherschrank, was auch echt richtig schön war. Also es hat die Menschen zusammengebracht. Aber das braucht es eben. Also diese Gelegenheiten, dass Menschen zusammenkommen und sich eben auf eine unbürokratische Art und Weise miteinander austauschen können. Ich glaube, deswegen funktionieren auch diese oft von der Stadt moderierten Sachen nicht so gut, weil sie zu bürokratisch sind, weil sie einem so festen Regelkorsett wiederum folgen, dass man sich ja kaum traut, den Mund aufzumachen. Und so versteckte Hierarchien sind halt auch schwierig.
Ja, klar.
Also wenn nie irgendwie klar ist, wer hat denn jetzt eigentlich wie viel Macht und welches Gewicht hat das, was ich sage. Es braucht halt schon so diesen informellen Austausch.
Mir ist halt ein Punkt noch wichtig zu sagen, ich finde ja öffentliche Räume wichtig für die, so als kulturelles, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also als so kulturelle Grundierung vielleicht, also diese Haltung, die dahinter steckt. Also wir versuchen das hier in der Agneskirche auch so gut es eben geht durchzuziehen, weil die Agneskirche ist ja immer offen. Man kann es ja immer reingehen und rausgehen und das wird den Menschen der Öffentlichkeit ja auch sehr viel Vertrauen gegenüber gebracht. Hier wird, ist nichts abgeschlossen im Prinzip, ja. Du kannst hier 2-3 Stunden sitzen, dich ausruhen, das machen die Leute ja auch. Also ne, wenn sie müde sind und so, schlafen ja auch Leute auf den Bänken und alles mögliche, passiert ja alles und nichts. Und aber auch wenn hier Veranstaltungen in der Kirche stattfinden, ist es mir jedenfalls immer wichtig, dass sie möglichst niederschwellig sind, nichts kosten, offen sind, dass jeder kommen kann und so lange bleiben kann, wie er will und wieder gehen kann, weil ich sowieso finde, Religion gehört in die Öffentlichkeit. Die Leute sagen immer, Religion ist Privatsache, aber ich finde, die Religion ist Teil der Kultur, Kultur ist immer öffentlich und wenn du damit nichts zu tun haben willst, kannst du ja gehen, aber das hat meines Erachtens, also ist der Reiz der Religion eben, dass im öffentlichen Raum stattfindet. Das finde ich, müssen wir hochhalten. Und wir versuchen halt unsere Räume, zumindest bin ich da ein großer Verfechter, ich bin da auch manchmal, muss ich gegen Widerstände kämpfen, aber wir versuchen unsere Räume schon auch ziemlich unbürokratisch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ja. Und ich, und genau, warum erzähle ich das? Weil das so viel Spaß macht. Das ist vielleicht das, was worüber man nochmal sprechen muss. Ich finde, gemeinsam einen öffentlichen Raum zu bespielen, gemeinsam zu sehen, dass etwas wächst, mit anderen Leuten zusammen Verantwortung zu übernehmen, etwas zu gestalten, das muss ja nicht immer der Riesenwurf sein, das kann ja ein Bücherschrank sein. Also wir werden jetzt zum Beispiel oben die Agneskirche rum versuchen, diese Beete jetzt in Patenschaft zu übernehmen. Das war jetzt im Pfarrgemeinderat, ich habe das da vorgestellt. Es gibt ein paar aus dem Viertel, die schon gesagt haben, dass sie mitmachen, unter anderem unser legendärer Günter Leitner, der hat gesagt, ich mache da mit. Und dann wollen wir mal sehen, also ob wir zusammen, wahrscheinlich nicht in Nabu-Qualität, muss man mal sehen, aber zumindest das, was wir hier retten und gestalten können, auch gemeinsam retten und gestalten können. Und meine Hoffnung ist ja immer, vielleicht bin ich da naiv, aber wo es irgendwo schön ist, dann wird es weniger schnell hässlich. Ja,
ja, aber ich meine, das ist ja auch so etwas, wo es auch Studien von PsychologInnen gibt, dass, wie hieß das noch, die Broken Windows-Theorie.
Broken Window-Theorie, ne? Genau.
Ja, genau, dass wenn ein Ort schadhaft ist, kaputt, vernachlässigt, dann zieht er weitere Vernachlässigungen nach sich. Wird ein Ort sichtlich geliebt und gepflegt, dann geht man auch pfleglicher damit um.
Ja.
Also aus welchen Gründen auch immer man sich da nicht traut, weil man merkt, dass jemand irgendwie, ne, auch die Kontrolle hat oder weil man sich auch selber irgendwie wohler fühlt, weil man merkt, aha, ich bin jetzt hier an einem Ort, der jemandem etwas bedeutet. Hm. Ne, also ich denke, das Spektrum der Reaktionen auf so einen Ort ist sehr vielschichtig, aber dann funktioniert es eben schon. Es gab ja übrigens auch, ne, für so eine Studie über die, ob es zwangsläufig eben auch zu einer egoistischen Übernutzung von einem Ende kommen muss, was ja immer behauptet wurde, ne, dass Menschen sich nicht an Regeln halten, dass Einzelne sich unbedingt bereichern. Das hatte mal eine Politologin untersucht und die hat 2010 für ihre Studie, die nämlich genau das widerlegt, auch den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. 2010. Also ist noch gar nicht so lange her. Es gibt also eben Menschen, die das eben auch sehr wohl auch jetzt eben für aktuell halten. Hm. Das war Elinor Ostrom. Die ist leider 2012 verstorben, habe ich gesehen. Und ihr Ergebnis war nämlich, dass Almenden durchaus ein zukunftsfähiges Konzept sein können, wenn es vorausgesetzt, dass es eben klare Regeln gibt. Und das ergänze ich jetzt mal, ne, weil ich finde das völlig klar, was du sagst, sie entsprechend auch kommuniziert werden.
Ja.
Das heißt nicht nur die Regeln an sich, ne, Rasen betreten verboten, sondern eben auch die Erklärung dazu, was passiert hier eigentlich. Ne? Warum ist es nicht sinnvoll, jetzt meinetwegen über diesen Rasen zu rennen, weil da möglicherweise gerade etwas heranwächst. Mhm. Ich finde ja auch, ich bin kürzlich mal mit dem Fahrrad den Grüngürtel hier in Köln abgefahren, ne, und bin auch auf ein Feld gestoßen von der Stadt Köln, wo Wildblumen gerade angepflanzt werden und wo wirklich ganz toll erklärt war, leider nur in deutscher Sprache, wo ich denke, Mensch, das müsste doch eigentlich auch in mehreren Sprachen sein, ne? Köln ist doch eigentlich so polyglott, wo sehr schön erklärt wurde, was da angepflanzt wird, wo dieses Saatgut herkommt, ne, dass es also auch rheinländische Pflanzen sind, die sich genau in diesem Boden und bei diesem Klima wohlfühlen, warum das für alle gut ist, dass die da wachsen und warum es nicht sinnvoll ist, über dieses frisch Gesäte, damals ist Schild, als das Schild aufgestellt wurde, war da offensichtlich noch nichts zu sehen, weil da stand, wie Sie hier sehen, sehen Sie nichts.
Okay.
Da drüber zu rennen oder da drüber zu fahren oder ne, irgendwie den Hund da graben zu lassen. Zu dem Zeitpunkt, als ich da vorbeifuhr, war das wirklich eine tolle Wildwiese, Wildblumenwiese. Also wo offensichtlich was angekommen ist. Denn anscheinend sind nicht allzu viele Leute drüber gelatscht, drüber gerannt oder haben da gebuddelt. Ob zwei- oder vierbeinige Leute, denn es blühte tatsächlich etwas. Es geht also.
Es geht.
Es geht.
Und ich glaube, die Menschen müssen spüren, dass es Spaß macht, wenn man sich zusammen um etwas kümmert.
Ja.
So. Das kann ja schon der Vorteil, also ein Vorteil sein. Ne? Ich glaube, die Menschen müssen auch rausfinden oder spüren, was ist eigentlich der Vorteil, wenn wir das so organisieren, auch für mich ganz persönlich. Mhm. Und bei so einem Gemeinschaftsraum oder bei so einer Gemeinschaftswerkstatt, von der ich eingangs erzählte, wird das ja einsichtig. Ja? Ich finde das total großartig. Da hast du ja unmittelbar etwas davon. Wenn ein Fahrrad kaputt ist, musst du dir das nicht alles selber kaufen oder keine Werkstatt aufsuchen, sondern du hast deine Werkstatt im Keller und kannst du vielleicht sogar noch andere Leute fragen, die dir helfen. So, und ich glaube, je abstrakter es wird, also zum Beispiel auf einem Neusser Platz, wird es auch Vorteile geben, aber die muss ich, glaube ich, anders kommunizieren und einsichtig machen. So. Und wie gesagt, der zweite Punkt ist, glaube ich, sich gemeinsam um etwas kümmern, also gemeinsam Verantwortung übernehmen. Ich glaube, Verantwortung ist auch für viele Menschen irgendwie so ein hoher Hürde. Also sie denken, mein Leben ist anstrengend, ich habe eine Familie und ich habe so viel Verantwortung. Mich jetzt noch auch um etwas Gemeinschaftliches kümmern, das kann ich gerade nicht gebrauchen. So. Aber ich glaube, bei der Allmende ist eben der Reiz da drin, dass du eben nicht alleine Verantwortung übernimmst, wie du es halt in deinem Alltag ganz oft machst, sondern dass du es eben mit Menschen zusammentust. Ich glaube, da kann Reiz drin liegen.
Ja, und vermutlich muss aus dieser Gemeinschaft, aus diesem sozialen Miteinander etwas zurückkommen. Denn
ja.
Ich frage mich gerade, als du das erzählt hast, es gibt ja sehr, sehr kleine Allmenden. Also es ist jetzt kein echtes öffentliches Gemeingut. Aber ich dachte gerade so an die Büro- oder WG-Küche, ne, wo ja das genau oft scheitert. Wo man sich manchmal fragt, woran liegt es? Und ich kann mir vorstellen, dass es auch wirklich dann darum geht, wie geht man miteinander um? Was kommt auch bei den Leuten an, die sich dann auch klar irgendwie miteinander kümmern und an diese Regeln halten? Du brauchst also in irgendeiner Form etwas, eine Form der Anerkennung.
Ja. Ja, genau.
Und damit meine ich nicht die pekuniäre Anerkennung oder wie auch immer, sondern das Gefühl, dazu zu gehören, und ich bekomme etwas menschlich Wahrnehmbares zurück, was sich für mich gut anfühlt. Wo ich das Gefühl habe, ich empfinde oder ich erhalte eine Aufwertung, indem ich mich auch mitverantwortlich fühle für diesen Ort.
Ja.
Und dann kann es funktionieren. Und das ist vielleicht so etwas, wenn ich mir hier so Plätze in Köln beispielsweise angucke. Köln kann ja wirklich auch keine Plätze. Man merkt auch einfach, dass die nicht gemocht und nicht gepflegt werden. Ne? Also ich meine, als der Brunnen am Ebertplatz mal wieder in Betrieb gesetzt wurde, der über Jahrzehntelang hat die Stadt Köln diesen Platz gezielt verwahrlosen lassen. Und entsprechend wurde er eben auch nicht geliebt. So, dann wurde mal einmal eine Maßnahme, der wurde gesäubert, der Brunnen wurde in Gang gesetzt und zusammen mit dieser Bürgerinitiative und einem Zwischennutzungskonzept entstand da etwas Schönes. Und seitdem gehen die Leute pfleglicher mit diesem Platz um. Es geht also.
Ja. Ja,
der Ebertplatz hat dann wirklich leuchtet ja über die Stadtgrenzen hinaus.
Ja.
Und hier, na, also unser Neusser Platz beispielsweise.
Wir kriegen das hin.
Sagen?
Wir haben ja schon mal eine Toilette hingestellt.
Kommt
großes Lob dafür, die wird benutzt und Leute rufen an oder rufen einem auf der Straße zu, Mensch, toll, dass ich hier auf Toilette gehen kann und so. Also vielleicht muss man Schritt für Schritt einfach vorgehen. Ja.
Es ist so verrückt, wirklich seit neuestem, oder seit kurzem steht ja eben das Dixi-Klo. Ich glaube, man sagt Dixi-Klo, so wie man Tempos sagt,
genau.
Taschentücher, ne? Es ist jetzt keine Reklame. Weil, meine Güte, öffentlich zugängliche Sanitäranlagen. Ich war vor gar nicht so langer Zeit in Frankreich. In Frankreich ist es eigentlich fast in jedem Ort ganz klar, dass es da auch eine öffentliche Toilette gibt.
Ja.
Also meine Güte, das niedrigste und wichtigste Bedürfnis von Menschen überhaupt,
ja,
nämlich öffentlich zugängliches Trinkwasser und eine Toilette. Also,
und dieses Pinkelloch, was hier an der Kirche gab, wo die Leute hin protestiert worden sind, das ist jetzt zwar noch nicht ganz trocken, aber man merkt schon, die Toilette wirkt. Ja.
Ja,
ich freue mich da total drüber.
Ja. Jetzt wart ihr gerade weg. Und zwar war der Strom ganz kurz weg.
Wahrscheinlich bin ich hier aufs Kabel draufgetreten.
Ja.
Ja.
Und das ist für uns auch ein Zeichen, dass wir jetzt einfach mal zum Ende kommen. Und ich hätte ja jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass wir da jetzt noch so lange drüber sprechen, aber ich finde es wirklich, dass es ein faszinierendes Thema ist. Vielleicht fasziniert es euch da draußen ja genauso und ihr habt Lust, uns etwas über Allmende, über Gemeingut, über Gemeinwohl zu erzählen. Ihr könnt das machen per E-Mail an agnestrifft@web.de. Schickt uns eine Nachricht oder Kommentare über Twitter an @agnestrifft. Oder aber auf unsere Facebook-Seite als Nachricht oder Kommentar oder wie auch immer. Agnes trifft, der Fedels-Podcast im Kölner Norden. Ihr könnt natürlich auch Peter oder mich jeweils separat ansprechen. Gerne auch auf der Straße, wenn ihr hier im Viertel unterwegs seid. Wir freuen uns auf jeden Fall.
Genau.
Peter, vielen Dank.
Vielen Dank für dieses tolle Thema.
Ja, die Allmende. Und ich sage euch, Leute, Bauernkriege, Allmende, Absolutismus, es ist echt ein faszinierendes Thema.
Ich habe wahnsinnig viel gelernt heute. Vielen Dank, Wiebke.
Ich danke dir und danke euch, dass ihr uns zugehört habt. Wir werden uns auch wieder fürs nächste Mal einem Thema widmen, das wir noch gar nicht kennen diesmal.
Aber es wird gut sein.
Bestimmt.
Also bis dann.
Bis dann. Tschüss.